Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Thomas, der auch Didymus, Zwilling genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte: Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln in seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Nimm deine Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und die trotzdem glauben. Wir hören den Text auf Farsi. Jesus und der ungläubige Thomas, Jesus und der zweifelnde Thomas. Für viele von uns dürfte das ein sehr bekannter Text sein. Ich habe einmal darüber nachgedacht, wann ich diesem Text wohl das erste Mal begegnet bin. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das im Religionsunterricht in der Grundschule, als unsere Lehrerin, unsere Religionslehrerin uns von dieser Begebenheit zwischen Jesus und Thomas berichtete. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir Schulkinder damals, ich muss so 8 oder 9 Jahre gewesen sein, wie wir damals eigentlich ganz empört waren über diesen begriffsstutzigen Thomas. Nicht? Wie konnte der nur zweifeln? Es war doch klar, es weiß doch jeder, dass Jesus auferstanden war. Und deshalb feierten wir ja schließlich Ostern und dann auch noch von Jesus so eine Extrawurst verlangen, sodass Jesus extra für Thomas nochmal zurückkommen muss. Das war doch geradezu unverschämt. Er hätte doch einfach glauben können. Nun, ich bin mir jetzt heute nicht mehr sicher, ob wir Thomas damit recht tun, wenn wir ihn so als den Ungläubigen unter den Jüngern herausstellen. Denn es war ja so, wir lesen das ja in allen Berichten vom Ostern geschehen, dass ja alle Jünger so ihre Schwierigkeiten hatten, diese Nachricht tatsächlich zu glauben. Es war ja so nicht, dass ja halt eben auch als alle anderen davon erfahren hatten, sie zunächst einmal Zweifel hatten und sich selber überzeugen wollten, ob das Grab denn wirklich leer ist. Und so war es ja auch hier bei den Jüngern, nicht bei den anderen 11. Jesus kommt zu ihnen, aber Jesus muss ihnen erst seine Wunden zeigen, bevor sie, was dann heißt, und dann wurden sie froh. Also von daher war Thomas möglicherweise gar nicht so sehr viel ungläubiger als die anderen. Und ich muss sagen, es gibt aus meiner Sicht diesen ganzen Texten rund um dieses Ostergeschehen eine ganze Menge an Glaubwürdigkeit, nicht, dass die Jünger, obwohl sie ja wussten, dass Jesus all das angekündigt hatten, einfach Schwierigkeiten hatten, das zu glauben. Das war einfach zu großartig, das war zu ungewöhnlich, das war einfach zu überwältigend, das war zu schön, um wahr zu sein, um das einfach so direkt für bare Münze nehmen zu können. Und so brauchten die Jünger alle ihre Extraportion an Bestätigung, dass es tatsächlich stimmt. Und wie ist das mit uns? Nun ja, einige von uns sozusagen haben vielleicht ähnlich reagiert, als sie zum allerersten Mal von der Auferstehung Jesu gehört haben, aber viele von uns, die schon lange, lange mit Jesus leben und die vertraut sind mit diesen Geschichten und die seit Kindheit an Ostern feiern und auch wissen, warum, ich glaube, da haben wir vielleicht eher das umgekehrte Problem, nämlich dass uns diese ganze Sache mit der Auferstehung so selbstverständlich geworden ist, dass wir verlernt haben, tatsächlich darüber zu staunen. Denn, wie gesagt, gerade dann, nicht wenn wir es immer wieder neu gehört hatten, ist uns möglicherweise die ganze Tragweite dessen, was da geschehen ist, vielleicht in dieser selbstverständlichen Osterroutine etwas untergegangen. Wir wussten ja seit Anfang des Jahres, dass wir jetzt tatsächlich Ostern feiern würden. Wir mussten ja nur in den Kalender schauen. Wir wussten ja zu Beginn der Passionszeit, dass all dieses Leiden Jesu enden würde und dass danach eben Ostern und die Auferstehung kommen würde. Und ich muss sagen, von daher wünschte ich mir manchmal, wir würden so ein Stückchen uns wieder dieses ungläubiges Staunen, dieses Gefühl, in einem Traum zu sein, der zu schön ist, um wahr zu sein, wieder so ein Stückchen zurückbekommen, damit uns sozusagen Ostern wieder neu aufgeht und neu tatsächlich wichtig wird. Seien wir also von daher etwas gnädig mit unserem Urteil über Thomas und lasst uns lieber auf Jesus blicken, nicht der dem Thomas und auch allen anderen Jüngern mit ganz viel Einfühlungsvermögen, mit ganz viel Verständnis, mit ganz viel Liebe genau das braucht, was sie gibt, was sie brauchen, um in ihrem Glauben tatsächlich gefestigt zu werden, um es wirklich zu verstehen und daran festzuhalten, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass das wirklich, wirklich stimmt. Es ist nicht zum ersten Mal, nicht, dass Jesus in seinem Leben konfrontiert worden ist mit dieser Frage nach einem Beweis, nach Fakten, die das unwiderleglich und für alle klar irgendwie beweisen, nicht, dass das wirklich stimmt mit dem, was er da gesagt hat. Nicht. Das ist ihm schon zu seinen Lebzeiten geschehen. Ich lese euch einmal aus dem Matthäusevangelium ein paar Verse, nicht, wo Jesus genau mit dieser Frage konfrontiert wurde. Da heißt es in Matthäus 12, Vers 38 folgende, da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Es ist also tatsächlich so, nicht, dass Jesus sagt, Beweise und Zeichen werde ich euch nicht geben, mit einer Ausnahme, und das wird meine Auferstehung sein. Und diese Auferstehung, nicht sozusagen, die werdet ihr alle erleben und die wird das Zeichen sein, das tatsächlich alles bestätigt. Und es ist ja tatsächlich so, dass diese Auferstehung ein ganz starkes Zeichen ist, nicht, das Gott hier gesetzt hat. Jesus ist ja nicht, wie zum Beispiel Johannes der Täufer, in aller Heimlichkeit irgendwo im Stillen aus dem Weg geschafft worden. Jesus ist in aller Öffentlichkeit für alle sichtbar hingerichtet worden. Dass er tot war, konnten alle sehen, es war bestätigt, es war völlig klar, Jesus war hingerichtet und Jesus war tot. Und dann heißt es jetzt bei Paulus, nicht, der im 1. Korinther 15 schreibt, dass die Auferstehung Jesu nicht einfach nur eine Sache war, wo die so Einzelne behauptet haben, sondern dass Hunderte von Menschen, Paulus schreibt von 500, diese Auferstehung tatsächlich bezeugt haben. Und als die Bücher der Bibel geschrieben wurden, da war das ja so, dass diese Ereignisse unmittelbar zurücklagen. Es war also nicht so, dass das irgendwie so eine Legende, so ein Mythos war, was irgendwann mal passiert war und was dann von Generation zu Generation weitergegeben wird, sodass man am Ende den wahren Kern in der Geschichte gar nicht mehr richtig erkennen kann und alles überlagert wird von Dingen, die dazu gedichtet wurden. So ist das nicht. Wir haben hier Berichte aus allererster Hand und Johannes, der uns dieses Evangelium hier überliefert hat, der ist ja tatsächlich Augenzeuge aller dieser Ereignisse gewesen. Also von daher bringen uns die Evangelien ganz nah heran an diese Ereignisse. Und ich muss schon sagen, nicht, dass diese Auferstehung Jesu auch für uns heute etwas ist, wo wir schon sagen müssen, es ist nicht ganz einfach, wenn man wirklich zweifelt und denkt, das ist alles gar nicht passiert, sich das alles zu erklären. Denn wisst ihr mal angenommen, nehmen wir nur mal an, Jesus wäre wirklich gestorben und endgültig gestorben, Was wäre denn dann mit seinen Jüngern passiert, mit dieser ganzen Bewegung, nicht, die sich um Jesus gebildet hatte, die bis dahin ja nur eine lokale Bewegung irgendwo in einer römischen Provinz war? Wir hätten doch erwartet, dass genau das passiert, was wir am Anfang unseres Textes gelesen haben, nämlich dass die Jünger sich alle zurückziehen, dass sie sich aus Angst vor den Behörden einschließen und dass diese ganze Bewegung rund um Jesus einfach irgendwie verschwindet, jetzt wo Jesus tot ist. Aber wir wissen ja, was dann passiert ist. Jesus ist nicht tot. Jesus tritt unter die Jünger und spricht sie an, Friede sei mit euch. Und was dann passiert ist, wie gesagt, ist uns dann ja allen bekannt. Kurze Zeit später werden diese Jünger, die sich hier noch so eingeschlossen haben, die sich hier noch verbarrikadiert haben, die voller Angst hier zusammenkommen oder die, wie wir aus anderen Teilen, aus anderen Texten des Evangeliums wissen, die wieder in ihr Alltagsgeschäft zurückgegangen sind, als Fischer wieder angefangen haben zu arbeiten, da werden genau diese Jünger an die Öffentlichkeit treten und werden in aller Öffentlichkeit sagen, nicht, Jesus ist auferstanden. Und dann wird sich diese Bewegung rund um Jesus weiter verbreiten. Da wird sich in Jerusalem eine Gemeinde bilden. Und diese Gemeinde wird unter Druck geraten, wird den Menschen sagen, hört auf davon zu reden, aber sie werden es nicht lassen. Und dann wird sich diese Bewegung weiter ausbreiten und innerhalb von kürzester Zeit in der Region, aber dann auch dann weiter in das Gebiet der heutigen Türkei, nach Griechenland bis nach Rom, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Und innerhalb von einer Generation wird sich das Christentum im ganzen Mittelmeerraum ausbreiten. Und da frage ich mich schon, wie man das erklären will, dass diese Jünger nicht, die gerade hier sich noch ängstlich zurückziehen, auf der anderen Seite kurze Zeit später anfangen zu evangelisieren. Woher hatte diese junge Christenheit denn diese Kraft und diese Überzeugung, genau das zu tun? Ja, und so muss ich schon sagen, unter allen Erklärungen, die man hier finden kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach so stimmt, wie es hier steht, nämlich dass Jesus wirklich auferstanden ist, ja, die ist schon sehr hoch, nicht? Denn irgendetwas ganz Entscheidendes, etwas, was alles verändert hat, muss ja mit den Jüngern damals passiert sein. So, von daher finde ich es einfach sehr schön, dass wir sehen können, dass Glauben und Denken sich nicht gegenseitig ausschließen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, noch so schlüssige Beweise, ein noch so überzeugender Gottesbeweis wird wahrscheinlich niemanden zum Christen machen. Und das ist es ja, was Jesus hier auch dem Thomas sagt, nicht? Selig sind, die nicht sehen, also die sie nicht einfach nur sich durch Beweise überzeugen lassen, sondern die doch glauben. Und um das zu verstehen, was Jesus hier meint, müssen wir uns, glaube ich, damit beschäftigen, was Glauben überhaupt heißt. Glauben, so wie Jesus es hier meint. Denn wisst ihr, Glauben, das ist ja viel mehr, als sich nur von etwas überzeugen lassen, etwas für wahr zu halten, etwas für richtig zu halten. Das ist ja mehr als einfach nur so eine gedankliche Überzeugung. Das ist etwas, was im Jakobusbrief von Jakobus sehr drastisch ausgedrückt wird. Nicht, da schreibt Jakobus im zweiten Kapitel, Vers 19, du glaubst, dass es einen Gott gibt, du tust recht daran, aber denke daran, die Teufel glauben es auch und die zittern. Also einfach nur von der Existenz Gottes überzeugt zu sein, das ist alleine nicht das, was Glauben ausmacht. Denn von der Existenz Gottes, das schreibt Jakobus, ist sogar der Teufel überzeugt. Das kann es also nicht sein. Was bedeutet denn dann Glauben tatsächlich? Und da muss ich sagen, dass gerade das Johannesevangelium uns hier so viel gute und wichtige und starke Bilder gibt, was Glauben tatsächlich bedeutet. Es ist nämlich viel mehr als einfach nur dieses Fürwahrhalten. Denken wir an diese ganzen Ich-Bin-Worte, die Jesus gesprochen hat. Die drücken eigentlich das aus, worum es geht. In Johannes 10, da sagt Jesus, Ich bin der gute Hirte. Glauben heißt also, Jesus den guten Hirten sein zu lassen, dem ich mein Leben anvertraue. Johannes 15, ein ganz anderes Bild, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Glauben, das heißt also, aus einer Verbindung mit Jesus zu leben, so wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Glauben, das heißt, von Jesus das, mit Jesus jeden Tag in Verbindung zu stehen und von ihm das zu bekommen, was ich brauche. In Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg. Jesus ist derjenige, der mir also Richtung gibt für mein Leben. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist der, der mir Orientierung gibt in all diesem Durcheinander, das auf mich einströmt. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. In Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wisst ihr, liebe Geschwister, und all das zusammen, das besagt uns eigentlich, das heißt wirklich an Jesus glauben. Das heißt, sich Jesus anvertrauen, mit ihm in Verbindung stehen, leben, sich von ihm die Orientierung geben zu lassen und sich von ihm immer wieder neu mit dem Leben beschenken zu lassen. Glauben an Jesus heißt also letztlich, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Und ich glaube, das ist der Kern von dem, was Jesus hier dem Thomas mitgibt, als Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und die doch glauben. Selig sind die, die nicht einfach nur nach Überzeugungen, nach Fakten, nach Beweisen suchen, sondern selig sind die, die sich Jesus anvertrauen. Es ist also nicht so, dass Jesus von uns verlangt, uns auf etwas ganz Ungewisses einzulassen, nicht? Sondern wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann ist das der einzige Weg, um auch Gewissheit im Glauben zu bekommen. Das hat Jesus an einer anderen Stelle im Johannesevangelium sehr klar gesagt, nicht? Da hat Jesus das folgendermaßen ausgedrückt, das lesen wir in Kapitel 7 im Vers 17. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird schnell erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich mir das alles selber ausgedacht habe. Der Weg, um Gewissheit zu bekommen, dass das mit Jesus wirklich stimmt, ist also einzig und allein nur ein Weg, nämlich tut das, sagt Jesus. Lasst euch darauf ein, lasst euch auf mich ein. Und wenn ihr das tut und wenn ihr euer Leben im Glauben so lebt, wie ich das beschrieben habe, dann werdet ihr auch Gewissheit bekommen. Und ich denke, das ist der Kern von dieser Geschichte, von dieser Begegnung mit Jesus und mit Thomas. Jesus fordert uns nicht ein, uns auf etwas Ungewisses einzulassen. Jesus lädt uns ein, ein Leben mit ihm zu führen und unser Leben und ihm einfach anzuvertrauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir die Gewissheit bekommen, die wir alleine durch noch so schlüssige Beweise und noch so viel Nachdenken und Überlegen niemals bekommen können. Und dann wird es auch so sein, dass es vielleicht Phasen in unserem Leben geben wird, wo wir tatsächlich von dieser Nähe Jesu, von dieser Nähe Gottes vielleicht tatsächlich nicht viel werden sehen können, weil wir in einer Krise sind. Und viele von euch kennen ja diesen Vers aus dem 23. Psalm. Nicht? Selbst da, wo ich im Dunkeln bin, wo ich nichts mehr um mich herum sehen kann, da darf ich wissen, dass Gott bei mir ist. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn ich mich Jesus anvertraue, dann kann ich wegkommen von diesem Sehen, dann kann ich an dem Glauben an ihm festhalten, auch in den Phasen, in dem tatsächlich alles um mich herum nur finster zu sein scheint. Und dazu lädt Jesus uns ein. Ich möchte aber noch einen anderen wichtigen Gedanken aus diesem Text mit euch teilen, den man vielleicht leicht übersieht. Denn die Frage ist ja, woran erkennen die Jünger und woran erkennt Thomas denn am Ende Jesus so, dass sie überzeugt sind? Da heißt es erstmal von den 11 Jüngern, nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger voll Freude. Und genauso ist es auch bei Thomas. Jesus nimmt seine Hand und lässt ihn seine Wunden fühlen. Und als Thomas die Wunden dann erkennt, da kommt er dazu, er sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus ist an seinen Wunden zu erkennen. Nun, warum ist das bemerkenswert? Jesus begegnet uns hier ja als der Auferstandene. Und irgendwie scheint ja mit Jesus eine Verwandlung geschehen zu sein. Er ist ja nicht mehr genau so, wie er vorher war. Er kann plötzlich durch verschlossene Türen, durch geschlossene Wände hindurchgehen. Es ist also irgendwie anders als vorher. Ich weiß nicht, ob Jesus das vorher konnte, zumindest wird uns das nicht berichtet. Und es ist auch tatsächlich so, nicht, dass Jesus aber auch kein reines Geistwesen ist, nicht einfach nur so eine optische Erscheinung, denn die Jünger können ihn ja anfassen. Also irgendwas ist mit seiner Erscheinung jetzt irgendwie anders, als uns das bekannt und vertraut ist. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, nicht, dass wir nach unserem Tod, nach unserer Auferstehung einen neuen Leib bekommen werden, einen Auferstehungsleib, und dass Jesus der Erste ist, der diesen Auferstehungsleib schon hat, der uns jetzt vorangegangen ist, nicht, und wir werden ihm dann folgen und das Gleiche wird mit uns auch passieren. Also Jesus hat einen neuen Körper bekommen. Und da stellt sich ja schon die Frage, wenn Jesus einen neuen Körper hat, wieso sind denn dann seine ganzen Wunden und all dies, wieso sind die eigentlich alle noch da? Ist dir, ich selbst hatte jetzt gerade so ein Erlebnis, so im ganz Kleinen, denn ich hatte die Situation, dass meine Augen immer schlechter wurden. Meine Linsen meiner Augen hatten grauen Star und sie wurden immer trüber und ich konnte immer schlechter sehen und ich hatte am Ende wirklich Schwierigkeiten, auch von hier vorne überhaupt noch Texte zu lesen. Und dann, wie gesagt, habe ich dann durch eine Operation meine alten, trüben Linsen herausgenommen bekommen und ich habe neue eingesetzt bekommen. Und plötzlich war das Bild wieder völlig klar und ich kann jetzt hier heute wieder alles lesen. Das war so eine Art kleine Auferstehung dann für mich. Aber es wäre doch kein Arzt auf den Gedanken gekommen, mir vorzuschlagen, irgendwelche Beschädigungen, die meine alten Linsen hatten, jetzt in den neuen irgendwie nachzubauen. Manche von euch mögen dritte Zähne haben und kein Zahnarzt dieser Welt käme auf die Idee, Löcher und Macken, die die alten Zähne gehabt haben, jetzt in den neuen wieder nachzubauen. Bei Jesus ist das offensichtlich anders. Auch sein Auferstehungsleib zeigt die Wunden seines Opfergangs, zeigt die Wunden seiner Passion, seiner Kreuzigung. Und wie wollen wir das verstehen? Was hat das zu sagen? Ich glaube, wir wollen hier jetzt nicht anfangen zu spekulieren, aber ich denke, eine Sache können wir ganz sicher sagen. Es wäre ein ganz großes Missverständnis der Passion Jesu und seines Opfers, wenn wir denken würden, ja, da hat Jesus drei furchtbare, schreckliche Tage erlebt. Das war grauenvoll und entsetzlich. Und allein das nicht ist als Opfer schon unendlich viel wert. Aber danach mit der Auferstehung ist das alles irgendwie vorbei und überwunden. Und Jesus ist jetzt der Auferstandene, der eines Tages jetzt in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und diese Passion, sein Opfer spielt jetzt am Ende keine Rolle mehr. So wie irgendein schlimmes Ereignis, das wir vielleicht mal erlebt haben, irgendwann so im Gedächtnis verblasst und halt eben immer weniger sozusagen uns prägt, insbesondere wenn alles gut ausgegangen ist. Aber hier ist das offensichtlich nicht so. Jesus nimmt die Zeichen seiner Kreuzigung, seines Todes mit hinein in sein neues Leben als der auferstandene Herr. Und ich denke, was wir daraus doch nur mitnehmen können, ist, dass das, was Jesus für uns getan hat, dieses Opfer, das er für uns gebracht hat, vielleicht noch weitreichender ist und noch größer ist und noch tiefer ist, als wir das vielleicht ohnehin gedacht haben. Es waren eben nicht nur diese drei Tage, sondern diese Kreuzigung wird Jesus für immer prägen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo das vielleicht sogar noch deutlicher wird, denn Johannes hat uns ja nicht nur dieses Evangelium überlassen. Wir haben von Johannes noch ein paar Bücher mehr in der Bibel. So gibt es drei Briefe, einen langen und sehr schönen Brief, den ich nur zum Lesen empfehlen kann, und zwei kurze Briefe. Und dann gibt es noch am Ende der Bibel noch dieses Buch der Offenbarung. Das ist ein Buch, das Johannes schon im hohen Alter geschrieben hat, als er verbannt worden war auf eine griechische Insel. Und in diesem Buch beschreibt Johannes etwas, was er als von Gott besonderes Geschenk bekommen hat, was Menschen normalerweise nicht bekommen. Nämlich Johannes bekommt einen Blick in Gottes Welt und auch einen Blick in zukünftige Ereignisse geschenkt. Und Johannes versucht dann mit seinen menschlichen Worten, das, was er gesehen hat, was unbeschreiblich ist, irgendwie doch in Worte zu fassen und für uns aufzuschreiben. Und so ist in diesem Buch vieles für uns vielleicht dunkel, unverständlich und vielleicht sogar beängstigend. Aber es gibt eine Szene, die hat sich mir halt eingeprägt, weil die so überraschend ist und vielleicht diesen Gedanken, über den wir gerade geredet haben, vielleicht noch deutlicher macht. Das möchte ich euch einmal vorlesen. Da ist ganz am Anfang der Offenbarung eine Szene, wo Johannes in etwas blickt, was er als den Thronsaal Gottes wahrnimmt. Und in diesem Thronsaal Gottes sieht er Gott und eben einige Wesen um Gott herum. Und da gibt es eine Schriftrolle, die ist versiegelt. Und diese Schriftrolle, die enthält offensichtlich Gottes guten Plan mit dieser Welt. Aber jetzt kommt das Drama, keiner kann diese Schriftrolle öffnen. Die Schriftrolle ist versiegelt, sie ist zu. Und es sieht so aus, als wenn Gott mit dieser Welt nicht seinen guten Plan umsetzen kann. Und Johannes sieht das und er versteht das auch, dass da ein ganz großes Problem ist. Und er fängt an zu verzweifeln und er weint. Und jetzt lese ich einmal vor, was dann passiert. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel David, hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre sieben Siegel öffnen. Also Johannes bekommt gesagt, du brauchst nicht zu verzagen, einer hat es geschafft, einer hat den Sieg errungen und der wird dieses Buch öffnen können und dann wird all das Gute, was Gott mit den Menschen, mit der Welt vorhat, umgesetzt werden können. Das wird dann geschehen können, weil der eine es geschafft hat. Und der eine wird angekündigt als der Löwe aus dem Stamm Juda, Spross aus der Wurzel David. Also ganz offensichtlich ist hier von Jesus die Rede, der ja aus dem Stamm Juda stammte und der ja ein Nachkomme Davids war. Jesus wird angekündigt als der Löwe. Und jetzt lese ich euch einmal vor, wie es weitergeht. Denn jetzt sieht Johannes Jesus. Und ich sah, mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das ist überraschend. Ein Löwe wird angekündigt, der den Sieg errungen hat, und es erscheint ein Lamm, als wenn es gerade geschlachtet würde. Jesus hat den Sieg errungen, nicht durch Kraft, durch Stärke, sondern durch das, was er getan hat, dadurch, dass er zum Lamm geworden ist, durch seine Wunden, durch die wir geheilt sind, wie es im Propheten Jesaja heißt. Und Jesus wird als Lamm auch eines Tages in Gottes ewiger Welt zu erkennen sein. Das heißt also, dieses Opfer Jesu hat nicht damals einfach geendet, sondern es wird Jesus für immer selbst in Gottes Welt prägen. Und damit erkennen wir nicht, dass das, was Jesus für uns getan hat, vielleicht tatsächlich viel, viel größer ist, als wir vielleicht selber bisher gedacht haben. Jesus ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lasst uns das also mitnehmen aus diesem Text, den wir heute gelesen haben, von dem Text mit dem ungläubigen Thomas. Jesus lädt uns dazu ein, nicht nach äußeren Beweisen zu suchen, nicht nach Dingen, die uns vielleicht gedanklich überzeugen. Jesus lädt uns ein, ein Leben mit ihm zu führen, in Vertrauen auf ihn. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu leben, und er wird derjenige sein, auch für uns, der für immer an seinen Wunden zu erkennen sein wird und durch dessen Wunden wir geheilt sind. Amen.